Hallo, wir sind Lisa und Tim vom Reallabor Delta.
Hier in Darmstadt erforschen wir mit Partnern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik unter Realbedingungen, wie die Energie-, Wärme- und Mobilitätswende in einer typischen mittelgroßen Stadt gelingt.
Wie schaffen wir das? Mit innovativen Technologien, cleveren Geschäftsmodellen und kreativen Lösungen, die Menschen, Wirtschaft und Umwelt verbinden.
In unseren Podcasts geht es darum, wie wir Energie smarter nutzen können. Effizient, flexibel und klimafreundlich.
Heute haben wir mal so einen richtig sperrigen Titel. Multisektoraler Einsatz von dezentraler Elektrolyse.
Na, das klingt doch mal richtig nach Wissenschaft.
Aber was schwierig klingt, ist manchmal gar nicht mal so schwer zu erklären.
Na, dann leg mal los.
Also, H ist das Zeichen für?
Hä?
Nicht hä, H. H ist das Zeichen für Wasserstoff.
Ah, uiuiui, okay. Ja, ich gehe mal kurz zurück. Moment, ich erinnere mich kurz. Chemieunterricht und so, alles klar.
Ja.
Das kleinste Atom und vielleicht, glaube ich, das erste im Periodensystem. Kann das sein?
Ey, 100 Punkte. Ich habe für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer die Basisinformationen mal in einem kleinen Deep Dive zusammengefasst. Wasserstoff, H, stellt mit einem Massenanteil von etwa 75% das häufigste chemische Element im Universum dar. Unsere Sonne besteht hauptsächlich aus Wasserstoff. In ihrem Inneren sind Druck und Temperatur so hoch, dass die Wasserstoffatome in einer gewaltigen Kernfusion miteinander verschmelzen. Die hierbei entstehende Sonnenstrahlung bildet die Grundvoraussetzung für die Entwicklung des Lebens auf unserer Erde. Wasserstoff kommt auf unserem Planeten in Wassermolekülen und nahezu allen organischen Verbindungen vor, die die Bausteine für sämtliche Pflanzen und Tierkörper sind. Auch in fossilen Energieträgern ist deshalb Wasserstoff in Form von Kohlenwasserstoffverbindungen vorhanden. Wasserstoff und seine Folgeprodukte werden seit vielen Jahrzehnten industriell hergestellt und sind in fast allen wichtigen Industriezweigen wie der Grundstoffchemie und in Raffinerieprozessen unverzichtbar. Der große Nachteil: der derzeit in der deutschen Industrie verwendete Wasserstoff wird zu über 93% aus fossilen Brennstoffen gewonnen. Dabei entstehen große Mengen an Kohlenstoffdioxidemissionen. Wasserstoff ist also ein echter Allrounder und kann als Energieträger sowie als Grundstoff für die Industrie zum Einsatz kommen. Er ist geruchslos, ungiftig und besitzt die höchste auf die Masse bezogene Energiedichte aller Treibstoffe.
Boom! Wasserstoffbombe! Ja, sorry, kleiner Scherz, aber ich habe immer wirklich dieses komische Gefühl, dieses Mulmige in mir, in meinem Bauch. Ich weiß auch nicht, Wasserstoff, da denke ich einfach dran.
Ja, ich denke, da bist du nicht der Einzige. Ich glaube, da kursieren so einige Mythen. Im Prinzip ist Wasserstoff genauso handelbar wie Erdgas, das ja auch überall im Einsatz ist. Wenn man jetzt also von Erdgas auf Wasserstoff umstellen würde, verändert sich tatsächlich nicht viel.
Also kann man dann quasi das vorhandene Gasnetz auf Wasserstoff umrüsten?
Genauso ist es. Die Anpassungen sind überschaubar. Das ist zum Beispiel am Fraunhofer-Institut bereits erforscht worden und eine Zahl steht da auch schon im Raum. Um das Gasnetz zu ertüchtigen, sind ungefähr 45 Milliarden Euro an Investitionen nötig. Da wird ein großer Teil dann übrigens von den Hauptverbrauchern, also der Industrie, getragen werden.
Okay, das ist erstmal eine große Zahl, aber als Kosten für die Allgemeinheit ist das ja dann schon tatsächlich überschaubar. Aber irgendwie hat man trotzdem das Gefühl, da wird seit so vielen Jahren drüber geredet und es bewegt sich nicht wirklich was.
Ah, da täuschst du dich. Das ist halt wie immer bei einer solch großen Technologieumstellung. Das braucht einfach seine Zeit. Die KfW hat Ende 2024 für Absicherung, Aufbau und Betrieb eines Wasserstoffkernnetzes für die Industrie 24 Milliarden Euro bereitgestellt. Außerdem gibt es ja viele Verträge für den Import von grünem Wasserstoff mit verschiedenen Ländern.
Ich höre so oft grünen Wasserstoff. Was bedeutet denn das genau?
Na, momentan wird der in der Industrie benötigte Wasserstoff weitestgehend mit fossilen Energieträgern gewonnen, was natürlich CO2-Emissionen verursacht. Die wollen wir ja senken. Daher soll der Wasserstoff zukünftig mit erneuerbaren Energien hergestellt werden. Das heißt dann grün.
Also Lisa, wirklich vielen Dank. Du hast die Hausaufgaben gemacht, das merke ich. Ich möchte jetzt auch noch kurz ein bisschen glänzen. Ich habe mich jetzt auch ein bisschen schlau gemacht und zwar zum Umwandlungsprozess von Wasser zu Wasserstoff, der Elektrolyse.
Mhm. Ja, dann schieß mal los.
Elektrolyse ist das Zerlegen von Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff. Wenn man den Wasserstoff, der ein sehr effizienter Energieträger ist, jetzt zum Beispiel als elektrische Energie nutzen möchte, dann verwendet man dafür eine Brennstoffzelle. Die funktioniert genauso wie der Elektrolyseur. Nur ist das Wirkprinzip genau umgekehrt. Am Ende bleibt dann nur Wasser übrig. Allerdings geht in solchen Wandlungsprozessen immer Energie verloren. Daher ist es ganz klar zu bevorzugen, da wo es möglich ist, den Strom aus den Erneuerbaren direkt zu nutzen oder ihn in Batterien einzuspeichern.
Ey, das war super. Mir fällt eigentlich nur einer ein, der das noch besser hätte zusammenfassen können, nämlich Martin Greco-Coppi vom Institut für Energiesysteme und Energietechnik der TU Darmstadt. Herr Greco-Coppi, was ist denn das Hauptziel des Teilprojekts und warum wurde es initiiert?
Dann hallo zusammen. Vielen Dank für die Frage. Es freut mich, da zu sein. So, was ist das Hauptziel? Das Hauptziel dieser Arbeit ist, die Potenziale und die Machbarkeit einer dezentralen Wasserstoffelektrolyse in einem sektorenübergreifenden innenstädtischen Quartier zu analysieren und praktisch zu demonstrieren, und zwar an der Müllverbrennungsanlage Darmstadt. Langfristig ist eine Erweiterung der Elektrolyseleistung geplant, um zusätzliche industrielle Anwendungen wie die Methanolherstellung aus CO2 und H2 zu ermöglichen. Die Dekarbonisierung vom Müllheizkraftwerk Darmstadt ist auch ein wichtiges Punkt vom Teilprojekt 3, das wir allerdings in diesem Projekt nur theoretisch betrachtet werden bzw. teilweise schon betrachtet haben.
Um noch etwas mehr über den praktischen Teil und den daraus entstehenden Herausforderungen zu erfahren, haben wir noch einen weiteren Gast interviewt. Das ist Herr Dr. Ingenieur Nils Roloff von der Entega, dem örtlichen Energieversorger, der an vielen Teilprojekten Deltas beteiligt ist. Herr Roloff, welche Herausforderungen sehen Sie beim Aufbau und Betrieb einer Elektrolyseanlage, ganz konkret oder auch ganz im Allgemeinen?
Ich fange mal mit dem Allgemeinen an. Wo stehen wir mit der Energiewende? Wir haben 60% Erneuerbare, hört man immer. Aber wo haben wir denn 60% Erneuerbare? Das ist im Strom. Wir haben ja aber auch noch Wärme und Verkehr und so weiter. Wenn man sich das jetzt den gesamten Energieverbrauch anguckt, haben wir 20% Erneuerbare. So, und bisher, ich vereinfache mal, haben wir ja vor allem PV-Anlagen, Windanlagen irgendwo hingestellt und damit Kraftwerke ersetzt. Und da hatten wir ja schon genug Diskussionen, wie hübsches Windkraft und so weiter. Und sind jetzt bei diesen 60% Erneuerbaren im Strom und wollen ja nicht nur den Strom, sondern auch noch Wärme und Verkehr grün machen oder erneuerbar. Heißt, jetzt wird es richtig anstrengend. Also sowohl technisch, alles miteinander zu verknüpfen, also den erneuerbaren Strom auch in den Verkehr zu bringen und so weiter, aber natürlich auch organisatorisch, die Prozesse, Regulatorik und so weiter. Also das ist vollkommen klar, dass das jetzt anstrengend wird, wegen der ganzen Schnittstellen. Es ist für alle Beteiligten neu. Wir machen Transformation. Es gibt keine ausgetrampelten Pfade. Also bei uns als Versorger nicht, bei den Genehmigungsbehörden nicht, bei den Fördermittelgebern nicht. Deswegen ist es klar, dass es da reibt an allen Ecken und Enden. Das gehört dazu. Das vorweg. So. Jetzt, was gibt es für Herausforderungen bei so einer Elektrolyse? Also zum einen haben wir fördermittelseitig noch die Besonderheit, dass wir nicht nur Bundesförderungen bekommen, sondern uns auch noch um Landesförderungen bemüht haben. Auch da gibt es dann immer Dinge zu klären, ob das zulässig ist, das zu kombinieren, unter welchen Anforderungen und so weiter. Das ist das eine. Dann ist regulatorisch viel zu klären. Wann ist Wasserstoff grüner Wasserstoff? Unter welchen Bedingungen? Im Antrag war der Ansatz, dass wir Strom aus dem Müllheizkraftwerk benutzen. Das ist ja, sage ich mal, orangener Strom. Es wird Müll verbrannt, zum Teil wird auch Biomüll verbrannt, der hat dann so eine gewisse grüne Färbung, aber sagen wir mal vereinfachend, Strom aus einem Müllheizkraftwerk ist orangener Strom. Damit dürfen wir keinen grünen Wasserstoff erzeugen. Heißt, dass wir einen zusätzlichen Netzanschluss ans Stromnetz machen müssen, obwohl ja eigentlich einer für das Müllheizkraftwerk da ist. Damit aber aus der Elektrolyseanlage, die wir bauen wollen, wirklich grüner Wasserstoff rauskommt, müssen wir einen zusätzlichen Netzanschluss installieren, damit wirklich nur grüner Strom in die Anlage geht. Man hat alle Infrastrukturen und schließt Kreisläufe, ja, aus dem Müllheizkraftwerk, da wird Müll verbrannt und dann kann man direkt den Strom vor Ort nutzen, um Wasserstoff zu erzeugen. Und den Wasserstoff können wir dann vielleicht für die Müllsammelfahrzeuge nutzen und so. Super Story. Also nicht nur Story, sondern auch aus Ingenieursperspektive super, ja. Aber geht halt nicht.
Herr Grigokoppi, was sind denn die entscheidenden Aspekte im Umgang mit dem CO2 im Müllheizkraftwerk?
In Müllverbrennungsanlage und Waste-to-Energy-Anlagen wird der im Abfall erhaltene Kohlenstoff nahezu komplett in CO2 umgewandelt. Was bedeutet dies? Durchschnittlich etwa eine Tonne CO2 pro Tonne behandeltem wird in die Atmosphäre freigesetzt. Und das ist die Regel für alle Müllverbrennungsanlagen. In der europäischen Müllverbrennungsanlagen werden jährlich ungefähr 100 Millionen Tonnen von Abfall behandelt, entsprechend ungefähr 100 Millionen Tonnen CO2 in die Atmosphäre emittiert. Diese Zahl trägt zu 1% der gesamten Treibhausgasemissionen in Europa bei. Das heißt, das Problem von CO2-Emissionen von Müllverbrennungsanlagen ist noch zu untersuchen und in der Praxis zu lösen. Darüber hinaus kommt, dass in der Europäischen Union müssen die Müllverbrennungsanlagen dekarbonisiert werden. Ansonsten entstehen für die Anlagebetreiber höhere Kosten in CO2-Zertifikaten.
Zum Stichwort CO2-Zertifikate. Deren Preis ist ja auch dynamisch. Beispielsweise 2023 stiegen ja die Preise für eine Tonne CO2 auf bis zu 100 Euro an. 2024 sanken sie erneut. Die Erwartung ist jedoch, dass die Preise immer noch weiter steigen. Wie kann man also das Entstehen von CO2-Emissionen aus dem Abgas des Müllheizkraftwerkes vermeiden?
Die Entstehung von CO2 kann man nicht vermeiden, außer man die Verbrennung von Müll stoppt. Das ist auf praktische Gründe nicht machbar. Deswegen, was wir vermeiden müssen, ist, dass CO2 in die Atmosphäre emittiert wird. Dafür die einzige Möglichkeit ist, die CO2 von den Rest von Gasen zu trennen und entweder die CO2 für weitere Nutzungen anzuwenden oder die CO2 in geologische Lager langfristig zu speichern.
Und wie funktioniert jetzt diese Abtrennung des CO2 in den Müllheizkraftwerken genau, Herr Grigokoppi? Und wie kann man das nutzen?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um CO2 von den Rest der Gassen abzutrennen. Das wird technisch CO2-Abscheidung genannt. Ein sehr wichtiger Punkt, bevor ich die technischen Schritte erzähle, von den ganzen Wertkette, CO2-Abscheidung, Transport, Speicherung, eventuell Nutzung, der Kosten von die Abscheidung, diese Trennung, sind ungefähr 70-80% der Kosten der ganzen Wertkette. Das heißt, es ist sehr wichtig, kosteneffiziente Technologien zu haben, um CO2 abzuscheiden, wenn wir die CO2-Emissionen in Müllverbrennungsanlagen und andere Industrien wie Stahlproduktion oder Zementwerke vermeiden wollen.
An welchen technischen Lösungen forschen Sie denn da gerade konkret?
Es gibt verschiedene Technologien, um CO2 abzuscheiden. Die marktreife Technologie ist die sogenannte Aminwäsche. Das Problem ist, dass die Regeneration von Aminen viel Energie braucht. Energie, wie wir alle, vor allem in Deutschland wissen, ist teuer. Entsprechend ist die CO2-Abscheidung mit Aminwäsche sehr teuer. Es gibt andere Verfahren, aber was wir untersuchen an der TU Darmstadt, am Institut für Energiesysteme und Energietechnik, ist das Carbonate Looping Verfahren. Carbonate Looping braucht auch Energie, wie alle Abscheidungsverfahren. Vorteil dabei ist aber, dass diese Verfahren bei sehr hohen Temperaturen arbeitet, nämlich über 650 Grad Celsius. Entsprechend kann man die Energie, die man einfügt, für die Abscheidung zurückgewinnen. Zum Beispiel für die Produktion von Dampf und dann Stromerzeugung. Dabei auch wichtig für Müllverbrennungsanlage, für die Produktion von Fernwärme, für die Einspeisung in Fernwärme.
Und nun eine Frage an Herrn Roloff. Wie trägt denn die Wasserstoffinfrastruktur am Müllheizkraftwerk Darmstadt zur Strom-, Wärme- und Mobilitätswende bei?
Also jetzt konkret die Elektrolyseanlage bei uns vor Ort, wie trägt die eben zur Energiewende insgesamt bei? Das eine ist das Offensichtliche, man nutzt eben Strom, um daraus Wasserstoff herzustellen. Das ist der Sinn von der Elektrolyseanlage. Dann kann man sich die beiden Seiten angucken, also welchen Strom nutzt man, was macht man mit dem Wasserstoff. Stromseitig werden wir eben natürlich erneuerbaren Strom benutzen. Da hatten wir, Jens, die Herausforderung oder ursprünglich den Gedanken, dass man mit so einer Elektrolyse natürlich vor allem dann Wasserstoff produziert oder eben auch erneuerbaren Strom aufnimmt, wenn man einen Überschuss hat an erneuerbaren Strom. Wir müssen aus regulatorischen Gründen eine direkte Verbindung zwischen einer erneuerbaren Anlage und der Elektrolyse haben. Und jetzt wollen wir natürlich auch aus Kostengründen die Elektrolyse möglichst effizient, also möglichst viel nutzen. Das ist die Seite stromseitig. Was passiert mit dem Wasserstoff? Wo trägt der dann seinen Teil dazu bei? Das geht vor allem in Richtung Verkehr. Wir können mit der Elektrolyseanlage qualitativ sehr hochwertigen Wasserstoff, also mit wenig Verunreinigungen, herstellen. Und der eignet sich halt vor allem für den Verkehr, weil man bei Brennstoffzellenfahrzeugen eben hohe Qualitätsanforderungen an den Wasserstoff hat. Heißt, der Wasserstoff wird vor allem im Bereich ÖPNV eingesetzt werden und eben nicht jetzt an Industrieunternehmen oder so geliefert. Das dazu, dann hatten Sie das Stichwort Wärmewende noch genannt. Jetzt könnte man ja den Wasserstoff Richtung Wärme auch benutzen. Ist theoretisch eine Möglichkeit, wird bei uns aber konkret eben nicht passieren aus den genannten Gründen, sondern wir werden den Wasserstoff eben für Verkehr, ÖPNV nutzen.
Herr Gregor-Koppi, welche weiteren Anwendungen oder Entwicklungen können sich denn aus diesem Projekt ergeben?
Im Rahmen vom Delta haben wir schon mehrere Möglichkeiten vorgeschlagen und analysiert, um Carbonate Looping in Müllverbrennungsanlagen zu integrieren. Dabei haben wir ein neues Integrationskonzept bzw. mehrere Integrationskonzepte entwickelt, die die Kosten von CO2-Scheidung weiter sinken. Ein Folgeprojekt könnte eine von diesen Konzepten in der Praxis mit einer Pilotanlage untersuchen. Darüber hinaus, momentan arbeiten wir an ein zweites Projekt, der Carmen heißt, in dem wir eine mobile Carbonate Looping Anlage aufbauen und in verschiedene Industrien einwenden werden, um CO2 abzuscheiden, inklusive zwei Müllverbrennungsanlagen.
Und wie teuer ist dieses Verfahren?
Das ist nach unseren Berechnungen viel billiger als die State-of-the-Art-Verfahren. Und wenn die Technologie in die Anwendung kommen wird, dann werden die Kosten weiter sinken.
Vielen Dank, Herr Gregor-Koppi. Mehr Informationen zur Aminwäsche und dem Carbonate Looping findet ihr auf der Webseite der TU Darmstadt.
Nun haben wir ja einige Aspekte der Forschung zur Wasserstoffnutzung und CO2-Vermeidung kennengelernt. Herrn Roloff haben wir auch noch gefragt, wie er die langfristige Zukunft von multisektoraler Wasserstoffnutzung in Deutschland sieht. Herr Roloff.
Ich muss kurz ausholen. Ich habe am Anfang gesagt, wo stehen wir mit der Energiewende? Und wir sind zu 60% erneuerbaren Strom gekommen und so weiter. Und ich habe gesagt, es wird jetzt anstrengend. Da wurde, das ist meine ganz persönliche Wahrnehmung, Wasserstoff vor ein paar Jahren dann als so eine Art Wildcard eingeführt. Also da, wo wir nicht selber eine Lösung finden und wir wollen jetzt auch nicht vielleicht überall alles mit Windrädern und PV lösen, dann nehmen wir dann Wasserstoff. Und den importieren wir auch zu großen Teilen. So, jetzt müssen wir dahin kommen, dass wir konkret werden und sagen, okay, wie machen wir es denn tatsächlich? Ja, von der Vision in die konkrete Umsetzung, wo geht es und auch in welcher Reihenfolge? Und wenn man sich jetzt die Wasserstoffstrategie der Regierung ansieht, dann wird der Wasserstoff natürlich da genutzt, wo er eben am meisten bringt, was ja auch sinnvoll ist. Heißt, der Wasserstoff wird vor allem im Sektor Industrie erstmal genutzt, in zwei Bereichen. Einerseits stofflich, also Wasserstoff wird ja jetzt auch schon in der chemischen Industrie oder auch in der Stahlherstellung zum Teil stofflich gebraucht. Da ist natürlich ein großer Hebel sinnvoll, den Wasserstoff zu verwenden. Und dann gibt es natürlich auch viele Prozesse, Beispiel Glasherstellung oder so, wo ich tatsächlich Gas verbrennen muss. Also ob das jetzt Erdgas oder Wasserstoff ist, mal gucken. Aber wo ich auf jeden Fall das nicht mit Strom lösen kann. So, also von daher wird ein Großteil des Wasserstoffs eben in der Industrie gebraucht. Der nächste Punkt neben der Industrie ist der Verkehr. Natürlich haben wir immense Fortschritte, was batterieelektrische Antriebe angeht, aber in einigen Bereichen wird es ohne Wasserstoff oder eben die synthetischen Kraftstoffe nicht funktionieren. Also zum Beispiel Luftverkehr. Auch da gibt es Entwicklungen, Stichwort DLR Stuttgart zum Beispiel, die haben gezeigt, dass man auch wasserstoffbetriebene Flugzeuge bauen kann. Aber das sind momentan kleinere, ja, also Verkehrsmaschinen, bis wir da soweit sind, schauen wir mal. Das ist der Verkehrsbereich plus eben die Bereiche, wo batterieelektrische Antriebe an ihre Grenzen kommen. Das sind Nutzfahrzeuge und ÖPNV, weil man da eben einerseits mit Wasserstoff größere Reichweiten hinkriegt und die Betankung geht schneller. Auch die Ladeprozesse bei batteriebetriebenen Fahrzeugen werden ja immer schneller, aber trotzdem eine Betankung mit Wasserstoff ist halt im Vergleich doch schon schneller. Und wenn ich eben bei Nutzfahrzeugen oder ÖPNV die Flotte mehr auf der Straße brauche als jetzt im privaten Bereich, dann hat eben Wasserstoff da Vorteile. So, der nächste Bereich neben Industrie und Verkehr wäre jetzt eben die Stromerzeugung. Der Strombereich insgesamt, weil man eben mit Wasserstoff die Möglichkeit hat, eben zwischenzuspeichern. Also ich nehme die Überschussmengen, die durch die Erneuerbaren, durch die fluktuierenden Erneuerbaren entstehen, wandle diese Strommengen in Wasserstoff um, speichere den Wasserstoff und nutze ihn dann wieder als Brennstoff. Sinnvollerweise nicht nur, um dann eben Strom in den entsprechenden Kraftwerken herzustellen, sondern eben mit sogenannten KWK, also Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, Strom und Wärme gleichzeitig herzustellen. Genau. Also das ist so die Reihenfolge, in welchen Sektoren der Wasserstoff wahrscheinlich dann genutzt werden wird.
Welche positiven Erkenntnisse haben Sie bislang aus dem Projekt Delta gewinnen können?
Es gibt die optimistischen Menschen, die intrinsisch motivierten, die auch, wenn sie sich blutige Nasen holen, weil sie gegen Wände laufen, regulatorischer Art oder was auch immer, die immer weitermachen.
Das ist doch ein prima Schlusswort.
Ja, das finde ich auch. Und was sich aus diesem Projekt zeigt, ist, wir haben hier ja tatsächlich ein Reallabor, in dem Forschung und Anwendung direkt ineinander greifen.
Und wie das in den anderen Projekten von Delta zusammenspielt, das beleuchten wir auch in unseren weiteren Podcast zu Delta. Wir danken an dieser Stelle nochmals herzlich unseren heutigen Gästen und natürlich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern.
Bleiben Sie uns gewogen. Auf Wiederhören.